Vis-à-vis.
Petra Pau, willkommen beim Vis-à-vis-Gespräch hier im Inforadio, das einerseits ein Abschiedsgespräch ist. Sie scheiden aus dem Bundestag aus als älteste amtierende Vizepräsidentin des Bundestages. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie kein Abschiedsgespräch, denn Sie haben ja jedem, der es hören wollte und auch vielleicht manchen, die es nicht hören wollten, gesagt, los werdet ihr mich nicht. Also ist es Abschied?
Na, ein bisschen schon. Also 27 Jahre im Deutschen Bundestag, das ist schon eine lange Zeit. Ich habe den Bundestag ja aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt. 1998 noch in Bonn am Rhein, dann der Umzug nach Berlin. Ja, und nun seit April 2006 als Vizepräsidentin des Bundestages. Also da hat sich einiges angesammelt und im Moment habe ich noch nicht so ganz das Gefühl, was es heißt, wenn ab Ende nächster Woche nicht mehr der Sitzungswochenkalender meinen Lebensrhythmus bestimmt und auch den der Familie.
Da hat sich die Familie und haben vor allem Sie sich auf diese Zeit dann schon irgendwie mental eingestellt? Weil Sie sagten ja gerade, Sie sind jetzt eigentlich eingetaktet und dann ab nächster Woche gar nicht mehr.
Naja, mein Kalender ist schon ganz gut noch in diesem Jahr gefüllt mit Veranstaltungen zu den Themen, die mir wichtig sind. Aber ja, das wird eine gewisse Umstellung. Ich habe seit Jahren abgelehnt, noch in Vereine einzutreten. Zum Jahresbeginn habe ich eine Ausnahme gemacht. Mein Mann und ich sind gemeinsam in den Kleingartenverband Marzahn-Hellersdorf eingetreten. Und tatsächlich, ab April werde ich Gärtnern.
Kommen wir auf die Politik zu sprechen. Sie haben vor kurzem erst der Zeit in einem Interview gesagt, dass Sie sich durchaus unwohl fühlen, jetzt zuletzt durch den Bundestag alleine zu gehen, weil die Situation, die Stimmung sich durch den Einzug der AfD deutlich verändert hat. Was hat sich da verändert? Wie kann sich die Vizepräsidentin des Bundestages im Bundestag unwohl fühlen?
Ich kenne das genau wie viele Kolleginnen und Kollegen, dass wir 2017, als diese Fraktion das erste Mal in den Bundestag einzog, schon bemerkten, dass wir plötzlich in den Gängen Menschen gegenüberstanden, denen wir ansonsten im Februar in Dresden gegenübergestanden haben, wenn europaweit Nazis das Gedenken an die Opfer der alliierten Bombenangriffe instrumentalisiert haben und versucht haben, die Geschichte umzuschreiben. Diese sind eben zum Teil jetzt Mitarbeiter dieser Fraktion, was erstmal nicht verwundert, dass sie eine gemeinsame ideologische Grundlage haben. Aber ich bemerke auch, dass die Stimmung in der Gesellschaft, die oftmals sehr aufgeregte, aufgeheizte und manchmal auch von Hass gekennzeichnete Stimmung, auch beispielsweise mit Besuchergruppen, auch dieser Abgeordneten aus dieser Fraktion, sich in den Bundestag fortsetzt.
Wie äußert sich das denn, wenn diese Besuchergruppen auf Sie treffen? Ich meine, Sie sind ja auch ein bekanntes Gesicht der Linken. Heißt das, man wird dann angepöbelt oder?
Das ist tatsächlich so bis hin zur Beschimpfung. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall bin ich im Bundestag und wenn es sein muss, auch außerhalb des Bundestages geschützt. Das zeigt sich nur, dass die Situation, die wir in dieser Gesellschaft haben, natürlich auch nicht am Parlament vorbeigeht. Und das tut uns auch nicht gut. Ich habe immer wieder dafür plädiert, auch in meinem Amt als Vizepräsidentin, wenn ich versucht habe, auch hitzige Debatten so zu leiten, dass alle Abgeordneten zu ihrem Recht kommen, aber auch sich niemand das Recht herausnimmt, andere Abgeordnete herabzusetzen oder persönlich zu beleidigen. Weil zum Schluss beschädigt das nicht nur das Ansehen des Hauses, das ist ja nichts Abstraktes, sondern die Demokratie und unser Miteinander.
Sie selber sind über die Parteigrenzen hinweg eine sehr anerkannte Politikerin, auch in Reihen der CDU zum Beispiel. Warum, glauben Sie, klappt das denn dann auf Bundesebene zum Beispiel nicht? Warum wird bei der Brandmauer-Diskussion immer auch über die Brandmauer zwischen CDU und den Linken zum Beispiel gesprochen?
Es gibt viel mehr auch Freundschaften mit CDU-Abgeordneten oder ehemaligen CDU-Abgeordneten zwischen Linken und auch FDP-Abgeordneten, als man vermutet. Und deshalb hoffe ich auch, dass in Zukunft die CDU ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse nicht nur überdenkt, sondern dass sie tatsächlich bemerken, dass sie sich selbst hier Hürden aufgebaut haben, die sie im Übrigen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten früher auch immer wieder mal überwunden haben oder übersprungen haben. Das hilft überhaupt nicht weiter. Und ich glaube, davon gibt es viel mehr Beziehungen, als öffentlich bekannt ist. Und wir sollten nicht ein solches Theater der Abgrenzung aufführen, da wo eigentlich gar keine Abgrenzung da ist und wo wir gemeinsam auch viel stärker für die Demokratie streiten können.
Was muss denn innerhalb der Linken passieren, um vielleicht auch da die ein oder andere Brandmauer, auch wenn sie nur im Kopf existiert, abzubauen?
Ich habe vor einiger Zeit mir darüber Gedanken gemacht, was Linkssein im 21. Jahrhundert bedeutet. Keine Angst, das ist eine Vorlesung von 40 Minuten, die halte ich hier nicht. Das ist jetzt der nächste Werbeblock, weil das kann man nachlesen oder auch zum Teil in einer Kurzfassung nachhören auf meinem YouTube-Kanal, nachlesen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auf meiner Webseite. Aber daraus resultierte schon, bevor meine Partei sich selbst in eine große Krise in den vergangenen Jahren manövriert hat, meine Forderung nach einer dritten Erneuerung, um Antworten auf die neuen Fragen des 21. Jahrhunderts auch von links zu geben, aber auch nach politischer Bildung. Und das bleibt auch jetzt mit den Wahlergebnissen vom 23. Februar, glaube ich, noch dringender notwendig. Ich gehe ja jetzt sehr viel fröhlicher, als ich das Anfang des Jahres gedacht habe, aus dem Deutschen Bundestag, weil mit diesem Wahlergebnis, mit diesem Zuspruch insbesondere auch jüngerer Menschen, dass sie sogar eintreten in die Partei Die Linke, da haben wir uns natürlich auch eine große Aufgabe gestellt. Sie haben selbst Ansprüche, vielleicht auch an die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Aber ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir programmatisch in der Sprache und wie wir uns insgesamt selbst darstellen, tatsächlich im 21. Jahrhundert ankommen.
Aber was würde für Sie denn zu so einer programmatischen Neuausrichtung gehören? Heißt das dann, Die Linke verabschiedet sich zum Beispiel von Ideen des Sozialismus?
Nein, ich bin überzeugte demokratische Sozialistin. Aber es ist doch völlig klar, wir haben neue technologische Entwicklungen, die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche. Und natürlich wird eine Linke immer die soziale Frage voranstellen. Das ist auch eine Frage von Teilhabe und Teilhabemöglichkeit, von Gerechtigkeit. Aber sie muss auch über die Zukunft dieser, auch nicht nur dieser Technologie, sondern was macht das mit den Menschen und welche linken Antworten muss man geben, um soziale Gerechtigkeit, Stärkung der Demokratie und ein Thema, welches nicht erst seit Beginn des verbrecherischen Angriffskriegs Russlands gegenüber der Ukraine auf der Tagesordnung steht, auch die Frage von Friedenspolitik und was heißt das im 21. Jahrhundert, muss man beantworten. Und neben diesen imperialen Bestrebungen, was diesen Krieg betrifft. Wir wollen nicht vergessen, wie viel kriegerische Auseinandersetzungen es auf dieser Welt gibt, wie viel auch Flucht, nicht nur vor Krieg, sondern auch vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels und anderes. Also hier muss eine linke Partei ganz deutlich auch artikulieren, wofür sie ist und wie sie das mit möglichst vielen Mitstreitern erreichen will. Ich habe immer gesagt, nicht nur in Wahlkämpfen. Wogegen wir sind, wissen die meisten Leute.
Ja.
Wichtiger ist es, dafür zu werben, mit mutmachenden, tatsächlichen Alternativen, wofür wir sind und möglichst viele zu gewinnen, dass sie auch Druck nicht nur auf uns machen, den brauchen wir, sondern natürlich auch auf die politischen Mitbewerber, damit sich politisch was ändert. Weil nur so ändert auch die Linke etwas in der Gesellschaft.
Wir schauen zum Schluss noch auf die Stadt Berlin, die Berliner Politik, der Sie ja nicht verloren gehen. Das haben Sie ja schon angedroht für so ein Stück weit.
Nicht nur im Kleingartenwesen, das können Sie wissen.
Nicht nur im Kleingartenwesen. Das heißt, die Berliner Politik wird Sie weiterhin beschäftigen. Und zumindest in diesem Punkt kann die Linke ja durchaus zufrieden sein mit ihrem Wahlergebnis jetzt auch bei der Bundestagswahl. Denn das zeigt, in Berlin war die Linke die stärkste Kraft. Und damit fangen natürlich jetzt die Überlegungen an, wie es dann 2026 aussehen könnte. Glauben Sie daran, dass die Linke in Berlin mal das Rote Rathaus erobern kann? Und vor allem, wenn ja, mit wem?
Na gut, also Kandidatengespräche führen wir nicht, auch so sehr ich den RBB schätze und auch Ihre Sendung. Wir haben jetzt einen riesengroßen Vorschuss mit diesem Wahlergebnis. Und den dürfen wir in unserem Agieren parlamentarisch wie auch, und das ist ganz, ganz wichtig, außerparlamentarisch, jetzt nicht verspielen. Und das heißt auch, mit dem aktuellen Senat und mit der aktuellen Landesregierung weiter in die Auseinandersetzungen zu gehen.
Gibt es irgendeine Chance, dass Sie sagen, Kleingärtnerin Petra Pau wird die Welt in Marzahn-Hellersdorf in ihrem Kleingarten dann eventuell doch nochmal zu klein und Sie kommen nochmal zurück, dann vielleicht nur auf Landesebene?
Auch darüber reden wir nicht, wissen Sie. Ich finde, nach all den Jahren sind erst einmal andere dran. Bin gern bereit, meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Ich schließe jetzt erst einmal meine Bundestagszeit ab. Zumindest lebe ich ab nächste Woche nicht mehr im Rhythmus der Sitzungswochenkalender und übrigens auch meine Familie nicht mehr. Und dann fange ich an abzutrainieren und mal schauen, wie das dann nächstes Jahr um diese Zeit aussieht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.